Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Tri42, dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches. Folge 108: Krieg in Europa, die Folgen für den Sport. Ja, Klappe die zweite, würde ich sagen, ne?
Ja, eigentlich hatten wir gestern eine andere Folge aufgenommen.
Ja, wir hatten ja auch letzte Woche euch versprochen, dass wir in dieser Woche mal wieder über den Triathlon sprechen und wie da eigentlich so, wie es aussieht in der Szene, was ansteht. Und die Folge haben wir gestern auch aufgenommen und danach gesagt, nee, irgendwie... Das geht nicht, weil wir in Gedanken da gar nicht so dabei waren. Zwischendurch haben wir mehr über die aktuelle Situation gesprochen und dann haben wir uns entschieden, dass wir die Folge zurückstellen,
nochmal eine neue Folge
für aufnehmen und dafür heute lieber über die aktuelle Situation und den Einfluss auf den Sport zu sprechen, weil ich denke, das geht uns allen so. Seit einer Woche ist die Welt eine andere als noch vor einer Woche. Und
Was haben wir uns alle gewünscht, dass Corona endlich endet? Jetzt war das Licht am Ende des Tunnels wirklich sichtbar. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich gewusst hätte, dass hinter diesem Licht die Scheiße kommt, hätte ich gesagt, lasst uns einfach noch 3 Jahre Corona machen.
Ja. Also man hat irgendwie, ich glaube, das geht, denke ich, vielen von euch auch so. Man hat gedacht, naja, es kann eigentlich nach diesen 2 Jahren Corona, eigentlich kann es nicht mehr schlimmer kommen und dann haben wir die Situation jetzt, wie sie ist und man fragt sich, ja, wo soll das alles noch hinführen? Wir wollen für natürlich dich, hier keine politischen Überlegungen heute anstellen, aber, und das ist wiederum unser Ding, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie der Krieg in Europa sich jetzt eigentlich auswirkt.
Was heißt, wir wollen keine politischen Überlegungen ansprechen, dass der Typ ein Arsch ist, der Putin, und dass der einen Krieg mitten in Europa angezettelt hat, der Vollidiot, das darf man schon so deutlich sagen.
Ja, natürlich. Also ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass wir uns da in unserer Meinung zurückhalten und alle, die anderer Meinung sind, können jetzt gerne abschalten oder haben jetzt vielleicht auch schon abgeschaltet. Wir sind ja immer sehr direkt und deutlich auch, glaube ich, in unseren Ansichten, so kennen uns unsere Hörer und Hörerinnen. Und das sind wir hier natürlich
auch.
Also
ich kann mir nicht helfen, aber um es ganz deutlich zu sagen, der Typ hat echt einen zu kleinen Pimmelmann.
also ich bin ja auch immer für Direktheit, aber heute bist du sehr direkt gut. Ich glaube, es haben jetzt alle Hörer und Hörerinnen verstanden, wie wir darüber denken. Ich meinte damit eigentlich nur, keine Überlegungen und Spekulationen anstellen, wie es jetzt weitergeht,
also,
was passiert.
Das
machen wir, glaube ich, alle wir machen uns alle schon genug Sorgen und Gedanken. Aber wir wollen darüber sprechen, welche Auswirkungen die ganze Situation eigentlich auf den Sport hat und das nach einer Woche finde ich schon sehr erhebliche Auswirkungen. Es tut sich viel, aber da wollen wir mal genauer drüber sprechen.
Es ist vor allen Dingen was passiert, was so nicht zu erwarten war. Also ich glaube, was auch keiner von uns so erwartet hätte. Es gab relativ dicht nach dem Einmarsch ein klares Statement vom IOC, was davon zu halten ist und wie jetzt damit umzugehen ist. Ich war echt überrascht.
Also da muss ich so ein bisschen traurig lachen, ne? Weil das ist ja eigentlich schon traurig. Das ist so traurig, dass man darüber überrascht ist. Das sagt eigentlich alles über das IOC aus, um auch da mal sehr deutlich zu sein, wie es im Moment aussieht, ne? Und wer mich kennt, weiß, ich bin Olympia-Fan durch und durch. Und als ich mal jünger war, habe ich mir auch irgendwann vorgestellt, dass ich mal im IOC arbeiten möchte. Das würde ich jetzt heute nicht mehr sagen, weil einfach diese Organisation leider durch und durch mistig ist, um das mal so zu sagen. Deswegen ist es, also das muss ich ganz klar sagen, es ist traurig, dass wir das jetzt sagen, dass es überraschend ist, dass das IOC sich sehr deutlich positioniert
also,
hat.
Natürlich hast du recht, ne? Es ist natürlich traurig. Aber ich meine, wir alle haben vor 2 Wochen noch Olympia in Peking erlebt und haben einen rumschlackernden und rumeiernden Thomas Bach erlebt, der irgendwelchen Sport ist neutral Blödsinn von sich gegeben hat.
Und irgendwas von Frieden hat er da tatsächlich auch gesprochen, aber
Und da muss man einfach mal so sagen, und das muss man dann auch so anerkennen. In dem Falle war sicherlich auch der politische Druck natürlich von außen so hoch.
Nicht nur der politische, weil denkt dran, IOC ist ja auch politisch. ich hoffe, man hört den Sarkasmus in meiner Stimme. Aber tatsächlich ist das Statement auch erst gefolgt auf vielfachen Druck von Sportlern und Sportlerinnen, von Sportverbänden, natürlich von ukrainischer Seite aus dem Sport. Also es gab eine Menge Druck, bevor dieses Statement auch rausgekommen
ist.
Ja,
wobei, also man muss... In der Beziehung muss ich, also ich möchte das IOC nicht in Schutz nehmen, aber ich verstehe schon, dass man bei sowas auch als Sportverband nicht am Tag 1 gleich die große Hammerkeule rausholt. Also, sondern da auch in den internen Gremien erstmal so ein bisschen nach einer Meinung ringt und nach einem Statement ringt. Und ich meine, danach dann wirklich das Statement rauszugeben, zu sagen, wir empfehlen all unseren angeschlossenen Verbänden, russische und bielorussische Sportler und Verbände auszuschließen von allen Wettbewerben, ist ja auch mal ein Statement.
Und übrigens auch Funktionäre.
Ja. Also,
was ich noch viel wichtiger finde.
Ich sage es jetzt mal so doof, aber für mich ein viel schärferes Schwert hat das IOC auch gar nicht.
Nee, und also das ist tatsächlich... Ja, also es ist auf jeden Fall lobenswert, dass das IOC jetzt sich da so positioniert hat. Und wie gesagt, das leider ist das irgendwie, erwartet man das nicht selbstverständlich vom IOC, es sollte so sein.
Also,
aber
ich meine, kommen wir vielleicht mal vom IOC zur
und
UEFA.
Also man
die
muss
UEFA
auch dazu
hat sich
sagen,
schwerer getan.
Ja, und das wollte ich gerade sagen, das IOC hat tatsächlich auch relativ frühzeitig auch dieses Statement abgegeben. Also das war nicht, auch, dass es eine Woche jetzt gedauert hat. Ne? Also das kann man auch noch lobend auf jeden Fall erwähnen.
Genau, also bei der UEFA hat man länger rumgeeiert, bis man das Champions-League-Finale in St. Petersburg abgesagt hat.
War das St. Petersburg oder Moskau?
Nee, St. Petersburg.
Aber man hat es nicht abgesagt, sondern nach Paris verlegt.
Ja,
in
St. Petersburg abgesagt hat.
Genau, wo wir vielleicht beim Fußball sind. Also da haben sich ja mittlerweile aber auch sowohl FIFA, also der internationale Fußballverband, als auch die UEFA, der europäische Fußballverband, sehr deutlich auch positioniert. Die FIFA hat angekündigt, dass Russland auch ausgeschlossen wird aus der WM. Also ich glaube, die sind noch nicht qualifiziert für die WM in Katar dieses Jahr, sondern die wären noch in irgendwelchen Playoffs jetzt dran. Ich glaube, im März oder so finden diese Playoffs statt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und davon sollen sie aber auch ausgeschlossen werden, sprich, dann können sie sich nicht qualifizieren für die WM in Katar, die ja Ende des Jahres stattfindet, und werden wahrscheinlich dann ausgeschlossen von der Weltmeisterschaft.
Ja.
Und die UEFA hat jetzt alle noch im Wettbewerb der europäischen Ligen, also was gibt es da, Champions League, wie heißt die andere, Europa League heißt die mittlerweile?
Genau, Europa League.
Der frühere UEFA Cup, auch ausgeschlossen. Ja.
Genau, also die UEFA und auch die FIFA sind jetzt quasi der...
Sie haben aber wirklich länger gebraucht, ne?
Der
da
Empfehlung
war ja dann auch
Von
dem IOC,
so 1:1 gefolgt. Wir können auch für unseren Lieblingsverband, dem Triathlon-Weltverband, positiv sprechen. Also auch der hat sofort alle Athletinnen und Athleten aus Russland und Weißrussland ausgeschlossen. Die Challenge hat schon bekannt gegeben, dass die Challenge Moskau nicht stattfinden wird. Wir vermuten, Ironman 70.3 in St. Petersburg wird auch abgesagt, der im Juni stattfinden sollte. Also auch da im Triathlon auch eine gewisse Einigkeit. Wir haben vorhin ein bisschen geunkt, im Triathlon ist es ja ein bisschen leichter, weil es nicht so viele russische und bielorussische Profis gibt und Profi-Frauen. Aber ja, trotzdem ist es erstmal
sind ein Statement. Sind ja nämlich anderen auch die Amateursportler mit eingeschlossen.
Also so wie ich das Statement verstanden habe, die Regelung, sind russische und weißrussische Sportler von allen internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen.
Ist Weißrussland eigentlich noch politisch korrekt? Lass uns mal bei Belarus bleiben, bitte. Ich muss jetzt aber nochmal zurück zu meiner Kritik am IOC, weil ich kann ja nicht davon ablassen, weil was ich wieder dann, also wenn man halt mehr als nur die drei Zeilen liest von dem Ausschluss und der Begründung, das finde ich wieder sehr spannend und das ist dann wiederum typisch IOC. Hast du das gelesen irgendwo? Und das liest man nur, wenn man da hart recherchiert. Das steht dann natürlich nicht in den einschlägigen Nachrichten. Was die Begründung vom IOC ist, warum die jetzt ausgeschlossen werden? Die Begründung ist, dass es ja unfair, also die Begründung ist Fairness. Also sie sagen natürlich auch, ja, irgendwie, also ich habe es irgendwo gelesen, ich lasse mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich habe gelesen, die Begründung ist Fairness, das Prinzip der Fairness. Und zwar wäre es ja unfair, wenn jetzt russische und belarussische Athleten und Athletinnen aktuell bei internationalen Sportveranstaltungen starten würden, weil die könnten das ja, während ukrainische Sportler und Sportlerinnen das ja gerade nicht könnten. Es wäre also unfair den ukrainischen Sportlern und Sportlerinnen gegenüber, wenn die russischen und belarussischen Sportler und Sportlerinnen da jetzt starten würden. Was ich ja völlig abstrus finde, diese Begründung. Wenn stimmt, also die habe ich, das habe ich gelesen in einem Artikel. Ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren, wenn das nicht so ist, aber so habe ich es gelesen, das sei die offizielle Begründung. Und da wird mir dann schon wieder ganz schwindelig, wo ich so denke, ey, was ist los mit euch? Aber gut, das wollte ich nur nochmal erwähnen, um das IOC wieder nicht so gut davon kommen zu lassen. Wir waren beim Fußball, wo ich auch noch harte Kritik üben wollte, ist RB Leipzig, weil die sollten ja gegen, frag mich nicht, welchen Moskauer Verein, die jetzt oder russischen Spartak Verein gegen Moskau. Sollten die ja jetzt antreten in der, was ist das Champions League, ne? Ja. Und die haben im Gegensatz zu vielen anderen.
RB spielt Euroleague, glaube ich. Aber ist
whatever. Also die haben im Gegensatz zu vielen anderen, die sich auch zeitig geäußert haben, auch Vereine, haben sich zurückgehalten und gesagt, nee, weil die Forderung halt stark war, dass dass der Verein von sich aus ein Statement abgibt und sagt, wir spielen nicht gegen die. Und da hat RB sich zurückgehalten und hat gesagt, nee, das muss ja der Verband regeln, was ich sehr schwach fand. Jetzt hat der Verband es geregelt, aber...
Ja, aber was erwartest du von dem Marketingkonstrukt, was von einem geführt wird oder was die Kohle von einem kriegt, der voll auf Putins Linie ist?
Ich erwarte nichts, aber ich möchte das deswegen aber nur anmerken. Ich habe auch irgendwo sogar gelesen, dass der Matuschitz da sich noch so pro-Putin-mäßig fast geäußert hat jetzt. Also ganz, also völlig.
Ja, der Typ steht in, also der ist zwar Unternehmer, aber der steht in einer Reihe mit den ganzen rechten Deppen in Europa, die Europa schwächen wollten und die von Putin begeistert waren bis jetzt.
Ja, also wer jetzt nicht weiß, von wem wir sprechen, das ist der Red Bull-Chef.
Gründer, genau.
Genau.
Also von daher, das ist, da fällt der Apfel halt einfach nicht weit vom Stamm, das muss man einfach so sagen. Und ich meine, dass RB nichts Besseres zu tun hat, als dann noch rumzuheulen, dass sie wieder schlecht behandelt werden. Ja, das nehme ich zur Kenntnis und damit soll es man dann auch einfach.
Genau, ich wollte das nur als negatives Beispiel erwähnt haben.
Auf der anderen Seite, ich kann das ein Stück weit vom Verein sogar verstehen, weil wenn sie von sich aus verzichtet hätten, sind sie Gefahr gelaufen, dass sie ausscheiden. Und wenn der Verband das regelt, laufen sie nicht Gefahr. Das ist ja die Perversität der Sportpolitik. Also ich meine, da waren jetzt andere, bei die EM-Qualifikationsspiele wie Polen, die ja gegen Russland hätten in der EM-Qualifikation spielen müssen, glaube ich, die gleich gesagt haben, machen wir nicht. Und ist vorbei, ne? Also das. Aber
also
das
auch
ist
übrigens,
halt,
wenn wir über Polen sprechen und Fußball, habe ich irgendwo gesehen, auch Robert Lewandowski, der polnische aktuelle Fußballprofi, der sich auch sehr klar geäußert hat, ne? Also richtig klar. Natürlich darf man auch nicht vergessen, die Polen fühlen sich zu Recht auch bedroht, ne? Also
ja, zumal Polen ja durch seine Solidarność-Bewegung auch selber Erfahrungen hat. Ich sag mal, Kampf gegen das für sie übermächtige Russland. Also es ist ja diese tiefe Angst der Polen ist ja total nachzuvollziehen. Ich will jetzt gar nicht die einzelnen Verbände für ihre einzelnen Sachen bewerten, großartig, ob sie zu schnell oder zu kurz reagiert haben. Ich finde es nicht gut, dass einige Verbände jetzt noch hier anfangen mit, ja, Spieler dürfen unter neutraler Flagge und ohne Hymne starten, das halte ich für großen Käse.
Kommen wir doch mal zu den Verbänden, die das so handhaben.
Ja, also der Schwimmverband handhabt das so. Mhm. Da finde ich es eine riesengroße Katastrophe, weil das ist so ähnlich wie dieser Käse mit der neutralen olympischen.
Die Russen, die aufgrund des Doping, der ganzen Doping-Geschichte unter neutraler Flagge starten und ansonsten ist aber alles gut. Also es wird nur die Hymne nicht gespielt, genau. Und der Rest ist eigentlich
also das,
normal.
Das, gerade im Schwimmen finde ich das eine Katastrophe, weil das ist auch so, das ist dann auch so ein Zugsport ja durchaus.
Im Tennis ist es auch so, ne? Die Tennisverbände haben auch entschieden, dass Sportler und Sportlerinnen weiterhin starten können, also aus Russland und Belarus, aber halt unter neutraler Flagge starten.
Also mittlerweile bin ich generell der Meinung, dass keiner mehr starten sollte. Das Thema hatten wir ja aber gestern. Beim Tennis habe ich sogar irgendwo am Anfang noch ein bisschen verstanden, weil ich finde, da gibt es gar keinen so hohen Landesbezug. Aber da haben wir ja gestern schon auch intern diskutiert. Du hast natürlich recht. In ihrem Land selber sind die Sportler natürlich immer gern gesehene Gäste und repräsentieren ja auch an vielen Stellen dann doch gerne ihr Land, auch wenn es in der Sportart selber gar nicht so sichtbar ist vielleicht, dass er jetzt Russe ist. Aber du hast natürlich recht, das ist einfach eine Art des Statements, was man absetzt, wenn man jetzt sagt, ja, Pech gehabt. Tut uns leid, ist kacke. Jagt den halt zu Teufel.
Genau, also lass uns da doch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Du hast jetzt gerade ja angesetzt über eine Diskussion, die wir schon off-Podcast geführt haben, ne? Und zwar die Grundsatzdiskussion, ist es fair, ist vielleicht die falsche Frage, darf man jetzt einfach die Sportler und Sportlerinnen ausschließen, obwohl sie ja vielleicht gar nichts dafür können, ne, dass jetzt die Russland einmarschieren. Und da haben wir halt drüber diskutiert und ich habe da halt ganz klar gesagt, ja, also für mich gibt es jetzt insgesamt, nicht nur im Sport, auch insgesamt, und man sieht es ja auch in anderen Bereichen hier mit diesem Star-Tenor, der da jetzt ausgeschlossen wurde und so weiter und so fort. Ich glaube, die Situation, da werde ich doch wieder politisch, die ganze Situation kann sich nur final lösen, wenn die Russen und Russinnen gegen das aktuelle Regime halt sich gegen das Regime wenden und wenn in Russland die Situation gelöst wird. Ansonsten wird es schwierig, den Konflikt zu lösen. Und ich will da jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Und deshalb erwarte ich, und gerade von den Sportlern und Sportlerinnen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, die halt durch Social Media natürlich auch einen wahnsinnigen Einfluss haben, sehr viele Follower haben, die Idole sind für viele Russen und Russinnen, von denen erwarte ich halt, dass die sich hinstellen und sich klar positionieren. So, weil das brauchen wir. Das brauchen wir in jedem Bereich in der Welt. Jeder, der irgendwie ein bisschen Person des öffentlichen Lebens ist und Russe oder Russin ist, muss sich jetzt positionieren. So, und deshalb finde ich es auch richtig, wenn man pauschal sagt, so, die werden jetzt alle ausgeschlossen. Und das ist natürlich dann auch scheiße für die, die sich positionieren. Aber auch da, es geht einfach gerade um so viel. Es geht um Krieg und Frieden. Ja, es geht um Frieden für die Ukraine. Und wir alle wissen, das kann noch ein viel größerer Konflikt werden. Es geht gerade um auch Frieden in der Welt, um das mal hochgespitzt zu sagen. Und da ist es die verdammte Pflicht von jedem Einzelnen, da dann auch klare Position zu beziehen und dann auch da selbst einzustecken und jetzt vielleicht mal gerade nicht an irgendwelchen Turnieren teilnehmen zu können. So, das ist tatsächlich dann jetzt mal ein größeres the greater good, sagt man auf Englisch, für das es gerade gilt einzustehen. Und das habe ich, also bin ich sonst nicht der Fan von, da, ich meine, da ist ja dasselbe Prinzip, wenn wir jetzt über die Olympischen Spiele in China reden und sagen, ja, müssen da Sportler und Sportlerinnen boykottieren, das, ne, habe ich da nicht, sehe ich da nicht so. Aber jetzt in dem Fall bin ich ganz klar der Meinung, jeder muss klare Kante zeigen. Und ich meine, wenn man dann auch Regelungen findet, das kann man auch finden, das fände ich dann auch okay, wenn man sagt, ey, die Sportler, die klare Kante zeigen, die sich offen dagegen aussprechen und vielleicht auch irgendwo unterschreiben, hier, wir haben einen offenen Brief, wir sind dagegen, dass die dann vielleicht wieder antreten dürfen. So fände ich auch okay, wenn man so eine Regelung vielleicht findet.
Ja, zumal wir ja innerlich alle davon ausgehen, dass das länger dauert, ne? Dass es halt nicht in 2 Wochen vorbei ist.
Ja, wie gesagt, und für mich ist ganz klar, nur die Russen und Russinnen können das Ganze irgendwie beenden und zum guten Ende bringen.
Ist eine schwierige Diskussion, weil natürlich darf man auf der anderen Seite nicht vergessen, dass wenn man sich in Russland im Moment offen zu dem Thema Krieg äußert, dann ist man halt auch ganz schnell nicht mehr frei. Ne?
Genau,
dann
und die Diskussion hatten wir auch und deshalb habe ich gesagt, die Personen des öffentlichen Lebens und wenn wir jetzt von den Top-Sportlern und Top-Sportlerinnen sprechen, die sind in der Position, das zu machen, weil die sind nicht der Otto-Normal-Russe oder wie ist eigentlich das weibliche Pendant zu Otto-Normal-Verbraucher? Ich sag mal, die Anna-Normal-Russin, die irgendwie in Russland leben und da ihr Leben haben da und nicht einfach raus können. So die Top-Sportlerinnen und Top-Sportler, die wirklich auch viel Geld verdienen. Die meisten von denen leben eh nicht in Russland, haben eh nicht ihren Hauptsitz
aber
in Russland.
Haben schon auch
die
noch
haben
Verwandte
alle die Möglichkeit.
Und also ich glaube, du machst dir das da ein bisschen
einfach.
Ich mach's
mir einfach, aber trotzdem.
Auf der anderen Seite, ich bin grundsätzlich bei dir. Natürlich hilft im Endeffekt im Moment nur ein klarer Schnitt und der trifft jetzt leider auch. Der hat immer, also klare Kante, das darf man ja auch nie vergessen, das ist klar, wenn ich irgendwo eine klare Kante ziehe, dann hat das immer Kollateralschäden. Das ist halt immer der Nachteil, wenn ich eine gerade Linie irgendwo lang ziehe, dann überfahre ich auch mal irgendwas, wo ich hätte vielleicht einen Bogen drum machen müssen. Das ist einfach leider so. Und in der jetzigen Situation zum Start finde ich klare Kante nach reichlichem Hin und Her, auch innerlicher Zerrissenheit, wie gesagt, ich sehe auch, dass das durchaus nicht so einfach ist für die Sportler an vielen Stellen, finde ich jetzt im Moment mal klare Kante die bessere Wahl und in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr nochmal darüber zu diskutieren,
kann man
ob man bestimmte
wieder
Sachen
neu bewerten, ne?
Wieder zulässt oder bestimmte Sportler oder vielleicht bei Einzelsportarten einfach guckt, okay, wo leben die Sportler, wie haben die sich geäußert, wie stehen die zu den Dingen, dass man da irgendeine Lösung findet. Aber im Moment finde ich es einfach gut, einen geraden Strich zu ziehen. Dann wissen alle, wo die Abbruchkante ist und dann ist es auch mal gut. Und dann, es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt. Ne? Also wir haben jetzt von den Sportverbänden und den Sportlern und Aktiven überhaupt erstmal gesprochen. Und es gibt ja aber auch noch den finanziellen Aspekt. Und den sollte man ja auch, den muss man mal auch ganz knallhart benennen. Also nicht nur, dass Unternehmen seit Jahren die ganzen Wettbewerbe pampern, und also russische Unternehmen, vor allen Dingen Gazprom, ganz vorneweg.
Ja, das prominente Beispiel in Deutschland mit Schalke 04.
Ja, ist ja nicht nur Schalke, ne? Also die sind UEFA Champions League Sponsor, die sind haben Schalke gesponsert, die sponsoren, weiß ich nicht, wie viele andere Unternehmen noch. Die sind im Segeln sehr aktiv, die sind im Eishockey waren die aktiv mit Nord Stream 2 und im Volleyball. Die Champions League der Männer heißt im Moment Nord Stream 2 Champions League.
Ernsthaft?
Also hieß bis vor einer Woche.
Ehrlich?
Ja.
Ach krass.
Also die Nord Stream 2 AG hat da viel, viel Geld reingepumpt als Sponsor, um das halt auch positives Image aufzubauen. Ja.
Und das ist auch der richtige Aspekt, den du reinbringst, weil, und das ist im heutigen Profisport halt so, es geht halt um viel Geld, es geht um Wirtschaftlichkeit, ne? Und deshalb kann man den Sport da auch nicht rausnehmen. So, weil da.
Aber ich finde auch, das sollte jetzt nach dem ersten klaren Schnitt, sollte man sich jetzt nicht so darauf konzentrieren, welcher Sportler hat was gesagt und welche Sportlerin. Das ist jetzt erstmal ein Schnitt und fertig. Jetzt sollte man sich um den Teil kümmern, der viel mehr wehtut. Und das ist das ganze Sponsoring, das Geld raus aus den Verbänden.
Ja.
Und das ist für manche Verbände existenzbedrohend, machen wir uns auch nichts vor.
Ja.
Ne? Also hier, wenn ich so einen Segelverband oder so denke, die haben viel Geld von russischen Unternehmen gekriegt, um sich da, um das zu machen. Aber die haben zum Beispiel auch, also der Segelverband hat auch sehr zeitig gesagt, okay, also wir lassen erstmal alles ruhen, machen überall die Logos weg. Was will er auch weiter machen? Ne? Da gibt es ja auch Verträge. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, hier zerreißen wir deinen Vertrag, alles super. Da stehen ja auch so ein paar Vertragsstrafen drin. Das kann also für den Verband jetzt durchaus existenzbedrohend sein. Das muss man einfach mal so sagen. Eine gute symbolische Geste fand ich zum Beispiel, dass der Taekwondo-Verband nicht nur die Sponsoren rausgeschmissen hat, sondern dass dem Putin auch den schwarzen Ehrengürtel aberkannt hat, weil er gesagt hat, das ist einfach mit dem Werten.
Das war Judo.
Nee, Taekwondo.
Ich dachte, das wäre der Judo-Verband. Also, dem Ehren.
Nee, das war Taekwondo-Verband.
Ja, okay, ist auch egal.
Und vor allen Dingen auch mit dem klaren Statement.
Also das IOC hat übrigens auch den goldenen Orden, irgendwie sowas, irgendeinen Orden, den Putin schon gekriegt hat, vom IOC hat ihn auch aberkannt.
Na immerhin, den Semper-Oberorden durfte er behalten.
Wer, der Dirigent?
Nee, der Putin.
Ach so, ja, das kommt vielleicht noch.
Nee, die haben schon entschieden, er darf ihn behalten, weil das war ja für die damalige Leistung und nicht für das, was er jetzt macht.
Aha.
Sachsen halt, was will ich da? Es ist mein Heimatbundesland und ich verstehe es einfach nicht. Aber das ist jetzt für einige Verbände halt wirklich existenzbedrohend. Und ich kann da auch, ich finde es erstmal gut, dass die meisten Verbände trotzdem jetzt sagen, boah, da müssen wir jetzt auch die Bremse reinlegen und müssen gucken, wie wir da jetzt rauskommen. Also ich glaube, für englische Fußballvereine wird es auch nicht ganz so einfach, weil da steckt auch sehr viel russische Milliarden drin.
Oh ja. Das ist ja das auch da wieder das prominente Beispiel Chelsea, ne? Mit dem Abramovich, der da ja der Großinvestor war, der sich da ja jetzt auch erstmal zurückgezogen hat. Das geisterte auch bei mir in meiner Twitter-Timeline rum, irgendwie so eine Pressekonferenz mit Thomas Tuchel, der ja Trainer bei Chelsea ist, der da dann immer darauf angesprochen wurde und dann irgendwann ich will nicht sagen aggressiv, aber sehr genervt dann irgendwie gesagt hat, ja, man soll ihm jetzt diese Fragen nicht stellen, weil er sei ja kein Politiker. Ich kann es so ein bisschen einerseits verstehen, aber andererseits auch nicht, weil er ist Trainer in dem Verein und er weiß, wer da das Geld, der Geldgeber ist. Deswegen sollte man sich da auch den Fragen stellen. Aber gut.
Wobei der Abramovic hat das ja gleich zu Beginn quasi seiner Stiftung übergeben, um quasi da die Verbindung auch so ein bisschen rauszukriegen. Viel härter trifft es zum Beispiel Manchester United. Die haben Aeroflot, die russische Fluglinie, als Hauptsponsor. Die tragen die halt auf der Brust.
Ja.
So, und die haben ja auch durchaus ein paar Sachen. Wenn die Kohle weg ist, das tut den Vereinen halt schon weh.
Ja, wobei man sieht bei Schalke, ne, Gazprom war der Trikotsponsor, der Hauptsponsor. Sind sie dann davon zurückgetreten? Hat schon die DFL gesagt, na, wenn Schalke dadurch in Finanznot kommt, dann werden wir irgendwie einstehen. Muss man dem Herrn Watzke, der ja von Dortmund ist, also von dem Erzrivalen von Schalke zugutehalten, der da die DFL, ich weiß nicht, in welcher Position er ist, aber ein
stellvertretender Geschäftsführer ist der.
Der da sehr frühzeitig auch ein Statement abgegeben hat und gesagt hat, wir werden Schalke irgendwie helfen, wenn da Not am Mann ist. Und mittlerweile ist aber auch schon Viva West eingetreten als neuer Hauptsponsor. Das heißt, und das finde ich auch wieder ein gutes Zeichen, wenn man klare Kante in der Situation jetzt zeigt, dann gibt es die Möglichkeit auch, dass andere Unternehmen sagen, okay, ey, wir finden das gut und wir springen jetzt ein. Und die können natürlich dann selbst auch gut dastehen.
Ich kann dir aber sagen, damit kommt Schalke vom Regen in die Traufe.
Ja,
Viva West ist ja ein Immobilienkonzern, wenn ich mich recht entsinne.
Ja gut, wenn wir ja die Grundsatzfrage stellen wollen, welche Investoren überhaupt im Sport da unterwegs sind, dann würden viele wahrscheinlich bankrott gehen. Ne?
Das ist, stimmt. Aber um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, also ich fand auch interessant, Eintracht Frankfurt, die haben ja, das ist vielleicht vielen nicht so bekannt, aber Kaspersky, diese Sicherheits-IT-Firma aus Russland auf der Brust. Es ist eine Firma, die aus Russland kommt, die eigentlich gute Produkte für die IT-Sicherheit herstellen. Die haben Kaspersky irgendwie eine Frist gesetzt, bis zum Tag X müssen sie sich äußern. Und wenn sie bis dahin kein Statement abgegeben haben, fliegen sie von der Brust.
Das ist also so wie bei dem Dirigenten und Netrebko oder, ne? Also, ja, okay.
Ich glaube,
ist er von der Brust geflogen, oder?
Ich meine, der, die hatten bis morgen dem eine, also dann in dem Falle bis Donnerstag vor dem Spieltag eine Frist gesetzt, dass sie sich äußern können als Unternehmen, und dann würde Eintracht Frankfurt eben kurzfristig eine Entscheidung bis zum Spieltag treffen. Das sieht dann aber eher so aus, wie wenn sie von der Brust fliegen, weil wenn sich das Unternehmen noch nicht geäußert hat, dann wird es das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr tun in den nächsten Tagen. Ich glaube, alle, die sich dazu äußern konnten, haben sich dazu geäußert.
Und ja, wobei, das kann schon noch sein, dass da noch einige kommen. Ja. Ne? Also das muss man ja auch wieder sagen, da natürlich, und das finde ich auch ganz wichtig zu betonen jetzt, wir wollen hier keinen Russen und Russinnen und Belarussen und Belarussinnen Bashing machen, ne? Überhaupt nicht. Auch da ganz klar, also ich hab eine russische und eine belarussische Freundin, und beide haben sich ganz klar positioniert, ne? Und das finde ich toll. Und also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil das ja dann schnell wieder in der Gesellschaft zu so einem Grundsatzbashing dann wird, und dass dann die Menschen auf einmal da irgendwie doof angeguckt werden, das ist natürlich auch totaler Bullshit, ne? Und gerade die Menschen, die irgendwie hier leben, da sind viele dabei, die ja auch aus einem Grund nicht mehr in ihrem Heimatland leben. Also bitte, Leute, fangt nicht an, irgendwie da die Leute zu diskriminieren, weil sie Russen oder Russin oder Belarus sind.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, die Leute, die vor Ort leben, und die schlagen sich wie wir auch durchs Leben. Ja. Ne? Da sind die auch in Deutschland sind die wenigsten politisch aktiv. Jetzt auch in unserem politischen System, und das lebt eigentlich noch mehr vom Mitmachen. Dort ist das
ich
ja
wollte gerade sagen,
so.
Wir also haben die Möglichkeit, wir leben in einer Demokratie, und das ist ja auch das, was wessen hoffentlich sich jetzt auch wieder einige bewusst werden.
Auf der anderen Seite muss man natürlich ehrlicher halber sagen, die Leute haben sich das jetzt 20 Jahre angeguckt.
Ja gut, die Frage ist, ob die Leute, ja, also kann man schon sagen, andererseits.
Und das darf man auch nicht vergessen, sie haben die ersten 10 Jahre davon auch den Kurs aktiv unterstützt.
Das
weil
wollen
die
wir überhaupt nicht, will ich gar nicht pauschal jetzt wieder sagen, da machen wir es uns viel zu einfach, ne, mit unserer westlichen Brille. Wir leben in einer gesunden Demokratie.
Ich will damit nur sagen, am Anfang, das ist so ähnlich, wie es leider auch im Dritten Reich war. Am Anfang haben die Leute es mit ihren Wahlen, denn der hat nicht von Anfang an alle Wahlen manipuliert.
Ja, klar, der hat sich seine Macht auch erst aufgebaut.
Genau.
Ja, aber
ne, also das ist, am Anfang sind die Leute auf seine Sprüche, auf seine Versprechen natürlich auch ein Stück
weit reingefallen.
Wobei,
wenn wir da jetzt auch so weit zurückgucken, dann müssen wir ja auch sagen, das ist ja auch eher die ältere Generation, die da nach wie vor hinter ihm steht, und die jungen Leute, die damals noch nicht so alt waren, um da mitzumachen, ne, die können da nichts für.
Weiß
so.
Ich nicht. Aber wie gesagt, es ist eine langwierige Diskussion.
Wir wollen
Diskussion
nicht die Menschen dafür verurteilen. Ich
genau,
mag, gar nicht,
ist, glaub
mag
ich,
mich
wichtig.
Nicht in die Situation von Russen und Russinnen jetzt versetzen. Also
wie
das,
gesagt, im Moment ist es,
ist
also
scheiße.
In der jetzigen Situation ist es halt nicht mehr so einfach, auf die Straße zu gehen und seine Meinung zu sagen, ne? Dann ist man relativ schnell weg. Und deswegen kann ich auch jeden verstehen, der im Moment die Fresse hält. Und
also
sagt,
ich bewundere alle Menschen, die da jetzt auf die Straße gehen und da
definitiv
riskieren, dass sie da festgenommen werden und wer weiß, was passiert mit ihnen. Also das finde ich wahnsinnig, genauso wie ich die Menschen in der Ukraine bewundere, die da jetzt bleiben in ihrem Land, in ihrer Heimat und da versuchen, die Stellung zu halten und ihr Leben riskieren. Also das ist ja ist alles Wahnsinn. Da kann man sich gar nicht reindenken. Und wie gesagt, wir sitzen hier schön in unserem Zimmer und haben hier gerade nichts auszustehen. Nichtsdestotrotz will ich nochmal betonen, dass da man sich durchaus Sorgen machen muss, aber da kann man sich ja gar nicht reinversetzen in die Lage. Wie gesagt, in beide. Sowohl
also, aber lass uns nochmal auf diese finanziellen Themen zurückkommen. Glaubst du, dass das auch noch zu Verwerfungen und zu Veränderungen in den Verbänden führen wird in den nächsten Wochen und Monaten?
Inwiefern?
Ja, also wenn das Geld jetzt plötzlich versickert, die Geldquellen, die ja echt großzügig gezahlt haben, um ihr Image aufzupolieren, kommt da ja eine ganz schöne Herausforderung auf die Verbände zu. Glaubst du, dass das in dem einen oder anderen Verband auch vielleicht doch mal jetzt zu Diskussionen, Veränderungen führen wird?
Ich weiß nicht genau, was du mit Diskussionen und Veränderungen
meinst. Naja, also ich meine, ein UEFA-Exekutivkomitee, die jetzt, ich sag mal, schweren Herzens sich von der Kohle verabschiedet haben, fängt man dann in Zukunft vielleicht doch mal über ethische Grundsätze an zu diskutieren? Oder,
also wenn du jetzt über die UEFA sprichst, nein. Auch in der FIFA nicht und auch im IOC fürchte ich nein. Und das sind die wichtigsten Verbände.
Also glaubst du, dass es tatsächlich nur bei dem, wir versuchen das jetzt zu pausieren und so wenig wie möglich Image-Schaden zu nehmen und sobald
ja.
Dass auch wie auch immer geendet vorbei ist, wobei dann, das wäre ja dann auch nochmal zu diskutieren, wann ist es vorbei? Welche Optionen sind denn da? Also ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, dass es irgendwann wieder ganz normal wird, dass russische Sportsponsoring stattfindet international. Da fehlt mir so ein bisschen im Moment die Vorstellungskraft, so wie das abläuft.
Das ist am Ende geht es wieder nur ums Geld. Da bin ich jetzt mal ganz pessimistisch und da glaube ich auch dran. Und das wird wieder alles so ganz normal sein. Das wird jetzt in gewisser Weise ausgesessen, ne? Wird Position bezogen, das ist auch wichtig und das muss gerade so sein. Das ist ja auch, die Gesellschaft fordert das gerade. Auf der ganzen Welt kann man gar nicht so sagen, weil es gibt auch Länder, die sich raushalten natürlich, aber die überwiegende Weltgemeinschaft fordert das gerade ein. Die Menschen fordern das gerade ein. Ich meine, die Menschen gehen auf die Straße und protestieren in großer Zahl auf der ganzen Welt. Und deshalb müssen die jetzt alle Positionen beziehen. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Aber wenn dann die Situation irgendwann wieder entspannter ist, dann werden auch wieder die russischen Investoren in den Sport kommen. Da wird sich doch nichts ändern. Never ever. Und ich meine, wie gesagt, ne, da bin ich jetzt, stecke ich jetzt nicht drin und müsste dazu recherchieren. Aber wie viele andere Sponsoren haben wir, wo man moralisch sagen muss, boah, das sind irgendwie Sponsoren im Sport. Also auch die sind ja alle noch da und die werden ja nicht gehen.
Die arabischen Scheichs.
Genau. Die sich ja jetzt auch alle schön zurückhalten, was das ganze Thema angeht. Also machen wir uns nichts vor, es geht um viel Geld im Sport und das ist dann halt auch nicht immer schönes Geld, sauberes Geld oder wie auch immer man das sagen will. Also das.
Naja, man muss ehrlicher halber sagen, wenn man jetzt zumindest mal die großen Verbände anguckt und die großen Kampagnen anguckt, ist es häufiger und nicht häufiger, aber häufig mittlerweile halt schmutziges Geld, was tatsächlich nur zur Imagepflege genutzt wird, um halt irgendwas zu verkaufen, was so einfach nicht stimmt.
Und ich meine, da können wir ja wieder uns unterbrechen auf unseren Sport, wo wir auch schon mal in einer Podcast-Folge auch mal drüber diskutiert haben. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Thema das genau war. Könnte man nochmal recherchieren und vielleicht dann auch in die Shownotes verlinken. Hier zum Sponsoring der Triathleten in dem Bahrain
Endurance Team.
Das ist ja, glaube ich, das ist ja nach wie vor gibt. Ne? Trägt Jan Frodeno das nach wie vor auf seiner Brust? Ich weiß es nicht, ja. Ich glaube schon. Genau. Und von Jan Frodeno würde ich mal behaupten, der hat durchaus diverse Gehirnzellen und durchaus wahrscheinlich auch eine sehr vernünftige Grundeinstellung. Aber auch der nimmt die Kohle mit, ne? Da ist Sebastian Kienle ja eine positive Ausnahme, der nach einem Jahr gesagt hat, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, dass ich mich von dem Scheich da sponsern lasse. Aber das ist halt gang und gäbe. Und,
ja, wie gesagt, ich bin bei dir, aber vielleicht ist es ja doch ein zartes Pflänzchen der Diskussion, was dadurch entsteht.
Es wäre schön.
Es ist ein langwieriger Prozess, das ist mir auch klar, ne? Dass wir nicht in einem halben Jahr alles hinwegfegen, was furchtbar ist. Aber einfach, ich sag mal, wenn es dazu führt, dass der eine oder andere größere Verband jetzt vielleicht auch wirklich in Schwierigkeiten gerät, ist das ja eine Chance, um Veränderungen herbeizuführen. Und dann könnten halt solche ethischen Regeln im Endeffekt auch der Rettungsanker sein, um, ich sag's jetzt mal ganz knallhart, sich von der Politik am Ende retten zu lassen. Weil, ich sag, ist ja auch so, und die Frage muss man sich ja auch mal gefallen lassen, was ist denn der Sinn von Sponsoring? Es gibt ja zwei Arten von Sportsponsoring, also jetzt wirklich visuelles Sponsoring auf Brust oder Bandenwerbung und so weiter. Das eine ist, ich möchte einfach meine Marke in meinem Umfeld oder in einem bestimmten Bereich bekannt machen. So, das ist so, ne? Das ist soll, das ist ja der kleine Handwerker, der den Handballverein unterstützt, oder der weiß ich nicht, ne? Das sind so die klassischen Sachen. Oder die Sparkassen, die viel Geld in regionale Sportvereine stecken und. So, auf der anderen Seite hast du solche Sachen wie jetzt Gazprom, ein Unternehmen, was überhaupt keine Beziehung zu direkten Kunden hat. Es gibt keinen Customer bei Gazprom. Das ist ein reiner B2B-Anbieter. Es bezieht niemand sein Gas direkt von Gazprom. Das Unternehmen gibt es auf dem deutschen Markt eigentlich gar nicht. Trotzdem sponsern die im deutschen Markt so viele so viele Sportevents und haben da ihren Namen drauf. Da muss man sich dann einfach mal die Frage stellen, was ist denn da das Ziel? Und da kann das Ziel ja eigentlich nur sein, bestimmte Meinungen und Darstellungsweisen zu prägen. Weil dein Ziel ist es ja nicht, irgendjemanden zu erreichen, weil das nützt den Leuten überhaupt nichts, wenn sie die Firma Gazprom kennen. Davon hat niemand was.
Ja, so, aber da stelle ich wieder den Vergleich, aktuellen Vergleich zu den Olympischen Spielen in China. Ich meine, auch wenn da irgendwie gesagt wird, ja, wir machen die Olympischen Spiele jetzt in China, damit die Chinesen jetzt alle auf einmal Skifahren, ist ja, ne, wissen wir alle, ist also, ja irgendwie Bullshit, ist dasselbe Prinzip. So, und also es ist ja nicht so, dass es nicht die Basis für ethische Regeln im Sport gibt. Im Gegenteil, ne? Also ich meine, das IOC hat eine Ethikkommission, die FIFA hat eine Ethikkommission. Da gibt's ja die Basis immer schon, ist immer schon da gewesen. Aber was wird halt draus gemacht? Es geht um Geld, es geht um Macht im Sport. Und das wird sich jetzt auch nicht durch die Situation leider ändern. Bin ich so schwarzmalerisch, da bin ich von überzeugt und ich bin da grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Aber
also ich stelle mir diese Frage halt ganz oft bei Werbung. Ne? Wenn irgendwo Werbung gemacht wird für irgendwas, frage ich mich, was ist das Ziel dieser Werbung? Ja. Also zum Beispiel ein anderes Beispiel beim VfL Wolfsburg, der zufällig vom VW-Konzern gesponsert wird, da will ich mich überhaupt nicht äußern, ob das gut oder schlecht ist, aber da sind halt auffällig viele, also finde ich zumindest auffällig viele Automobilzulieferer, die in Wolfsburg Bandenwerbung machen. Hm. Die ich so bei anderen Fußballvereinen nicht wahrnehme. So, da ist halt ganz klar, was die Botschaft ist. Also ich meine, und so stelle ich mir das halt bei vielen Dingen. Also ich stelle mir immer die Frage, was ist der Sinn einer Werbung? Also ich nehme Werbung durchaus bewusst wahr, auch wenn ich mich, glaube ich, nicht so krass davon beeinflussen lasse, bilde ich mir zumindest immer ein. Aber ich frage mich immer, was ist das Ziel der Sache?
Ja, aber ich finde es ja schön, ne, wenn das Ganze jetzt dazu führt, dass im Sport sowohl Verbände, Vereine und halt die Sportler und Sportlerinnen an sich da sich mal so einer Grundsatzdiskussion stellen und auch mal da ins eigene Gewissen schauen und sagen, okay, müssen wir jedes Sponsoring annehmen oder achten wir darauf, dass das Sponsoring auch ethisch vertretbar ist und es wird auch viele geben, die darauf achten, ne, und die sich nur von Sponsoren sponsern lassen, wo sie auch dahinter stehen können. Das darf man ja nicht vergessen. Da gibt es ja viele Sportler und Sportlerinnen und sicherlich auch Vereine und Verbände, die darauf achten. Ich will das gar nicht komplett verteufeln. So dass das aber leider ist es
naja,
halt
aber
in den
eigentlich
großen.
Eigentlich sind sie damit aber die Gelackmeierten.
Und eigentlich ist es in den großen Sportorganisationen eben so veranlagt, dass es halt eben nicht so ist und dass es am Ende nur um Geld und Macht geht. Ich meine, auch ganz, wieso ist McDonald's seit 100 Jahren einer der Hauptsponsoren von Olympischen Spielen, ich weiß nicht, ob sie es noch sind, aber sie waren es sehr lange, von den Olympischen Spielen. So,
weil,
wie willst du das denn vertreten?
Weil
also,
alle Sportler,
was hat das mit Sport zu tun?
Weil alle Sportler dann den gleichen Hamburger schon aus
ja,
ihrer
genau.
Heimat kennen,
also,
wenn sie den
ne,
olympischen Dorf
essen. Es ist ja
lächerlich,
Coca-Cola ist immer irgendwie da oder Pepsi, diese, ich meine, wie ist das vereinbar mit irgendwie Sport, einem gesunden Sportlerleben? Also das ist ja Bullshit, wenn man da irgendwie, wenn die da irgendwie versuchen, was zu verkaufen, dass man
ja, sagt, wobei, da kann ich, also bei Coca-Cola, McDonald's und so, da kann ich das kann ich, also ich möchte es nicht ethisch bewerten, aber da habe ich ganz klar, da sehe ich, okay, für die Unternehmen lohnt sich das, weil der Typ, der den Sport guckt, ist ganz klar die Zielgruppe. Also eine Coca-Cola und eine McDonald's und auch eine Pepsi und so weiter, wie sie alle heißen, die wissen ganz genau, okay, der Typ, der vorm Fernseher sitzt oder die Frau, die vorm Fernseher sitzt, die sind potenziell meine Zielgruppe. So, und das kann ich dann, da kann ich auch verstehen, dass sie sagen, das ist unsere da investieren wir Geld und machen Sportsponsoring. Ob das ethisch vertretbar ist, ist eine andere Diskussion. Aber dort habe ich zumindest mal klar, kann ich klar erkennen, warum das Unternehmen das tut. Bei Gazprom habe ich das immer noch nicht verstanden, warum die Fußballsponsor sind. Wie gesagt, die haben keinen Customer-Markt, auf dem sie sponsoren. Also niemand muss wissen, dass es dieses Unternehmen gibt.
Ja, ich glaube, wir wollen gar nicht wissen, welche Verflechtungen da der Sport auch teilweise
und,
hat.
Und
ne?
dann, wenn man sagt, okay, die haben eigentlich gar keine Zielgruppe, die sie ansprechen mit einem Trikotsponsoring, dann muss man sich mal die Frage stellen, warum machen sie es dann?
Mhm.
So, und so rum, und ich glaube, so kannst du schon die Hälfte aller Unternehmen relativ schnell ausfiltern und musst dich und natürlich kann man darüber diskutieren, ob es gut ist, dass eine Coca-Cola ausgerechnet Sportler Sportevents sponsort mit ihren schlechten Getränken, aber das, wie gesagt, da kann ich eine ganz klare Zielgruppendefinition erkennen. Und dann ist das für mich durchaus legitim, weil nicht nur, weil ich es nicht gut finde, bestimmte Sachen, heißt das ja noch lange nicht, dass man die unbedingt verbieten muss. Und ungesunde Ernährung, ja, das ist halt auch ein Stück weit die Leute selber verantwortlich, ob sich das Zeug reinschieben oder nicht. Also man muss ja nicht, es zwingt dich ja niemand, Cola zu trinken. Aber wie gesagt, bei anderen Sponsorings, da denke ich mir halt so, ja, was ist da das tiefere Ziel? Also ich kann sogar bei einer Immobilienfirma, die jetzt Wohnungen vermietet an normale Leute, irgendwo nachvollziehen, okay, da gibt es noch irgendeine Zielgruppe. Ne? Dann selbst da kann ich mich noch damit abfinden. Aber wie gesagt, bei Unternehmen, die im Customer-Markt gar nicht bekannt sind, die auch überhaupt kein Bezug zu dem Endkunden haben, dann stellt sich einfach die Frage, warum machen sie es?
Ja,
so, weil,
gut, aber wir sind jetzt hier sehr abgeschweift wieder.
Naja, ich finde das aber genau, das ist für mich die wichtigste Diskussion bei diesem ganzen Sponsoring. Und wenn dieses Pflänzchen einfach mal starten würde, dass die Leute darüber diskutieren und das mal hinterfragen und auch in den Verbänden da vielleicht irgendwann mal Standards geschaffen werden, dass sich das ein bisschen ändert, dann sind wir, glaube ich, ein Riesenstück weiter. Und dann muss man vielleicht auch, wie ich es vorhin so im Nebensatz gesagt habe, auch mal die Vereine herausstellen, und Sportlerinnen und Sportler herausstellen, die heute schon nach solchen ethischen Grundsätzen handeln. Weil die sind heute eigentlich eher die Gelackmeierten.
Ja.
Weil in der Regel ist natürlich, wenn du nach so vielen Kriterien das auswählst, bleiben A, viel weniger Sponsoren natürlich.
Genau,
für
also das
übrig.
Muss man auch dazu sagen. Ne?
Und
also
B,
nicht jeder
ist
Sportler
so
und jede
Geld.
Sportlerin ist in der Situation zu sagen, oh, das Sponsoring nehme ich jetzt nicht an, weil die sich schlichtweg nicht leisten können. Ne? Weil, also ist ja jetzt nicht jeder der absolute Top-Sportler oder die absolute Top-Sportlerin, die es sich tatsächlich aussuchen können, so, ne? Sondern die meisten Sportler und Sportlerinnen sind darauf angewiesen, Sponsoring zu bekommen und sind dann im Zweifelsfall auch darauf angewiesen, Sponsorin von Firmen und Unternehmen zu bekommen, die ethisch vielleicht nicht überall sauber dastehen, weil es schlichtweg die einzigen Angebote sind, damit sie ihren Sport weiterhin professionell betreiben können, wo wir im nächsten Dilemma sind. Ne? Also es ist schwierig, alles sehr schwierig. Aber um vielleicht nochmal wieder zurückzukommen und das Ganze zusammenzufassen, was wir sagen können, der Sport steht relativ geschlossen auch gerade da. Die großen Sportverbände haben sich klar positioniert gegen diesen Krieg und gegen das Regime damit, das den Krieg halt führt. So, und dass der Krieg wird nur einseitig geführt, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und das ist erstmal schön zu sehen, dass das so ist. Und wir hoffen, dass da auch die Verbände, Vereine und Sportler und Sportlerinnen, die bisher noch da sich zurückgehalten haben, dass auch die sich trauen, sich da klar zu positionieren. Und und damit hoffen wir, dass auch der Sport halt seinen Teil dazu beitragen kann, um den Druck so groß werden zu lassen, dass der Aggressor da irgendwann entweder fällt, auf welche Form auch, auf welche Weise auch immer. Aber ich glaube, nur so kann dieser Konflikt irgendwie gelöst werden. Da, ich glaube, da, ja, die diplomatischen Wege, die sind da ziemlich ausgereizt. Und da dann irgendwie ich halte es auch für falsch, dass man da jetzt noch irgendwie auf irgendwelche Forderungen dann eingeht, weil dann war es ja erfolgreich zu sagen, ich greife da jetzt einfach die Ukraine an und dann löse ich das auf diplomatischen, kommen mir die Leute auf diplomatischem Weg entgegen. Also dann hat es sich ja gelohnt, da diesen Völkerrechtsbruch zu machen und
ja. Das geht. Ich bin ja auch mehr der Freund davon, jetzt wirklich die positiven Sachen herauszuheben, also die ja. Leute, die. Deswegen würde ich ganz zum Schluss noch eins lobend erwähnen, dass Markus Gisdol, der
Trainer von Lok Moskau. Das wollte ich auch noch sagen, genau, der war in Russland, der ist zurückgetreten. Ne?
Der ist zurückgetreten. Mhm. Der Verein hat sich gar nicht dazu geäußert, warum, aber Gisdol hat in einem Interview einer deutschen Zeitung gesagt, er kann einfach, also für ihn ist es total geil, Fußballtrainer zu sein, aber er kann einfach im Moment nicht Trainer einer Mannschaft sein, die für ein Land steht, was einen Angriffskrieg mitten in Europa angezettelt hat. Er bedauert das sehr und er findet es auch schade und er versteht das alles, dass das natürlich für die Spieler und für die Verbände, für den Verein doof ist, aber er sagt, das geht halt nicht. So, weil er dann trotzdem eben in diesem Land als Arbeitnehmer tätig ist und er eben auch die Wahl hat.
Ja.
So. Und damit hat er finanzielle Einbußen hingenommen und das sollte man dann auch mal echt lohnend erwähnen, dass er das halt sagt, okay, das ist jetzt für mich und damit muss ich jetzt leben.
Ja.
Und das finde ich erstmal aller Ehren wert. Und ich finde, viel mehr sollte diese Beispiele nach oben gespielt werden.
Die Positivbeispiele, auf jeden Fall.
Ich finde zum Beispiel eine Katastrophe, dass Boa Hansgrohe sich bis heute nicht dazu geäußert hat. Die haben ja einen russischen Fahrer in ihren Reihen. Und die russischen Radfahrer zum Beispiel dürfen auch nicht mehr unter Russland und Weißrussland starten. Also dort ist nur ein Fahnen- und Hymnenverbot sozusagen verhängt worden. Okay. Die dürfen weiter für ihre internationalen Teams starten, aber eben unter neutraler Flagge, was auch immer das dann ist. Aber dass sich der Verein, also in dem Falle die Boa Hansgrohe mit keiner Silbe bisher dazu geäußert hat, finde ich eine Katastrophe. Also deutlich zu sagen.
Weil wir wollten ja die Positivbeispiele herausstellen. Ja. Deswegen vielleicht noch auch von meiner Seite aus Sportler und Sportlerinnen, sich die Tennisspieler und Tennisspielerinnen, die sich zum Teil klar geäußert haben. Also was jetzt sogar ja auch viel durch die Medien gegangen ist, ist Andrei Rublev, der russische Tennisspieler, ein russischer Top-Tennisspieler, der beim Turnier auf die Kamera nach dem Spiel geschrieben hat, please no war, also ganz klares Statement, also auch ein sehr mächtiges Statement, auch sehr visuell natürlich ein klares Statement. Auch der, ironischerweise in dieser Woche Weltranglisten, zum ersten Mal Weltranglisten-Erste, Daniel Medvedev, russischer Tennisspieler, der sich auch deutlich für den Frieden in der Welt positioniert hat, also auch da ein klares Statement gegen den Angriffskrieg seines eigenen Landes und noch deutlicher, in sehr deutlichen Worten, Pavluchenkova, die russische Tennisspielerin, die ein sehr deutliches Statement rausgegeben hat, dass sie das nicht befürwortet und da klar dagegen ist, was gerade ihr Regime da macht. Also das sind für mich die Positivbeispiele, die mir über den Weg gelaufen sind und da können wir nur hoffen, dass mehr davon auch noch aus dem Sport kommt. Ja. Hast du noch was Abschließendes?
Nee, ich habe gerade noch mal geguckt, ob es noch ein aktuelles Statement von Eintracht Frankfurt gibt, aber es ist das, was ich immer noch das gültig, was ich gestern gesagt habe. Also der Sponsoring-Vertrag ist jetzt sozusagen pausiert, bis sich Kaspersky geäußert hat oder nicht und dann will man den Vertrag eben unverzüglich beenden, falls kein Statement kommt. Ist immer noch der Stand der Dinge. Genau.
Und bleibt an der Stelle, uns zu sagen, wir hoffen, dass das ist alles irgendwie schnell sich löst, wovon aber leider nicht auszugehen ist. Wir,
wir
denken
versuchen
an die
dann
Menschen,
trotzdem
wir denken an die Menschen
Woche
in der Ukraine.
Wieder, genau.
Wir sind auch bei den Russen und Russinnen, die da in einer schwierigen Situation jetzt sind.
Ja, bei den über 6.000, die bereits verhaftet sind. Ne?
Belarussen und Belarussinnen. Lasst uns alle da zusammenstehen und das finde ich schön, dass die Gesellschaft da gerade sehr zusammensteht. Das ist schön zu sehen. denn so eine Welt wollen wir alle nicht haben. Und da gilt es jetzt ganz klar, dagegen anzustehen, damit damit das Ganze irgendwie gut ausgeht, will ich gar nicht sagen, weil es geht gerade für viele Menschen nicht gut aus, aber dass wir schnell wieder in eine politische Weltordnung kommen, wo alles wieder entspannter ist.
Ja. Genau, dem schließe ich mich mal so 1:1 an und damit würde ich sagen,
Peace
und wir sind raus. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.